Hallo, liebe Zuschauer, heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, den Wolfgang Effenberger. Schön, dass du da bist.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung, Alina.
Herr Effenberger, Sie haben ein wunderbares Buch herausgebracht dieses Jahr, nämlich das Schwarzbuch EU und NATO. Jetzt zum Beispiel beim Zeitgeist zu bekommen. Und darüber möchten wir heute ein bisschen mit Ihnen sprechen. Vielleicht zum Einstieg erzählen Sie erstmal ein bisschen, wer Sie sind, was Sie so für interessante Erlebnisse hinter sich haben, die Sie dazu bewegt haben, dieses Buch zu
Also,
schreiben. Was hat Sie dazu motiviert, letztendlich dieses Buch zu schreiben? Vielleicht erzählen Sie darüber ein bisschen.
ich wurde vor einem Jahr von dem Verleger Thomas Röttcher gefragt, ob ich genau dieses Buch schreiben möchte. Und ich hatte es schon im Hinterkopf, aber hatte mich bis dahin eigentlich noch nicht getraut, weil einmal A doch recht komplex und dann ja auch letztendlich etwas kontrovers. Wie mal klar, dass es ja, mit Sicherheit viel Kritik herausfordern wird, wenn ich das so schreibe, wie ich es möchte. Also ich habe ihm aber gleich zugesagt und vor allem auch deshalb, weil ich bin ja 74 Jahre alt, ne? Also die EU habe ich ja mein ganzes Leben lang, also die Entwicklung der EU mit begleitet und natürlich auch die NATO, da ich ja 1964 schon Soldat geworden bin mit 18 Jahren. Also deswegen lag das ja auch nahe, weil ich quasi für diese Entwicklung von EU und NATO doch, ich denke, schon ein Zeitzeuge bin, vor allem der das ja auch immer kritisch mitbeobachtet hat. Zunächst sehr euphorisch und dann im Laufe der Zeit immer kritischer. Ja, zu meiner Person. Meine Eltern wurden im Anfang April 1946 aus Schlesien vertrieben, aus der Grafschaft Glatz, um es genauer zu sagen. Und ich bin dann ja, 7 Wochen später hier im Südoldenburgischen in Norddeutschland zur Welt gekommen und habe da bis zu meinem 8. Lebensjahr in Barackenlagern oder in Behelfswohnungen gelebt, bis wir so ein kleines Häuschen bauen konnten. Das war eine recht interessante Erfahrung, weil in diesen Lagern die Vertriebene, das waren im Regelfall alte Menschen, die teilweise auch aus Ostpreußen kamen, die ja bei jedem Anlass eigentlich weinten und sich wünschten, wieder in ihrem Dorf zu sein und ihrem Bauernhof und dergleichen mehr. Dann natürlich Frauen mit kleinen Kindern. Junge Männer waren eigentlich selten da, weil die eigentlich in Gefangenschaft waren. Und wir sind da völlig unbeschwert eigentlich aufgewachsen. Also ja, und ganz einfach natürlich. Wir hatten da ne, Ziehbrunnen und Plumpsklosett und das Ganze. Aber wir hatten eine unbeschwerte Jugend, muss ich schon sagen. Ja? Also von da an hat mir eigentlich nichts gefehlt. Und in der Schule dann hatte ich Lehrer, ja, wenn ich jetzt zurückdenke, da waren die ja unglaublich jung. Die waren ja vielleicht, als ich 10 Jahre alt war, da waren die vielleicht 35 Jahre alt, höchstens, höchstens. Hatten den Zweiten Weltkrieg überlebt. Ich denke, mein Deutschlehrer, das hat er nur einmal erwähnt, der hat als 18-Jähriger eine Ju-52 an der Ostfront geflogen. Und die haben uns einfach wirklich mitgegeben, dass ein Krieg etwas ganz fürchterlich Schlimmes ist, ein ganz Schlimmes ist. Und dass wir über den Frieden einfach nur dankbar sein können und vor allem auch über diese neue Demokratie, die sich jetzt hier entwickelt. Und das haben die uns wirklich, wirklich in aller Liebe mitgegeben, muss ich schon sagen. Und ich habe das auch von denen soweit übernommen. Und wenn die sehen würde, was heute aus den Anfängen, aus den hoffnungsvollen Anfängen in den Ende der 50er Jahre geworden ist, ich glaube, die wären auch sehr, sehr traurig, ja, wie ich das inzwischen ja auch schon bin. Also das zu meiner Geschichte. Und dann bin ich ja, wie gesagt, mit 18 Jahren zur Bundeswehr als Offizierenwärter. Und ja, war natürlich auch überzeugt, das Richtige hier zu tun, weil ich ja, oder weil ich ja wusste, weil man zumindest ja auch so gesagt hat, dass die Sowjetunion unseren Frieden bedroht, unsere Demokratie bedroht. Und da machte das für mich ja auch alles Sinn, nicht? Ja. Und aber im Laufe der Zeit dann musste ich erkennen, dass es hier auch eine andere Seite gibt. Mit 26, also kurz oder direkt nach dem Ingenieurstudium bei der Bundeswehr, bin ich in ein Pionierbataillon versetzt worden, als junger Hauptmann. und habe da ein Zimmer gehabt, so wie das hier, mit einem riesigen Panzerschrank. Und da war ein Auszug des General Defense Plans, nicht der US Army da, oder NATO. Und da musste ich für den bayerischen Raum, das war der Kartenausschnitt, den ich hatte, Befehle für den Verteidigungsfall, also Kriegsfall, vorbereiten. Das war streng geheim und da kam einmal die Woche mein Kommandeur, der geschaut hat, was ich da bereits vorbereitet habe und gab mir Anweisungen. Aber ich konnte mit niemandem drüber sprechen, mit niemandem. Und das war, wenn ich, den Einblick zu haben in das kommende Kriegsgeschehen, das war für mich schon eine enorme Belastung, vor allem, weil ich, weil die nukleare Planungsgruppe, die hat 1973 2200 Atomzielpunkte festgelegt. Und zwar von der Weser bis zur Weichsel. Das war also das geplante Kriegsgebiet, das Kriegstheater in diesem Raum. So. Und diese 2200 Atomzielpunkte hätten in der dritten Triade, also in der dritten Stufe ausgelöst werden können. Zunächst hätte in diesem Raum zwischen Weser und Weichsel der ganz normale, konventionelle Krieg stattgefunden. Dann hätte der in der zweiten Stufe dann gesteigert werden zu einer nuklearen Option, die zweite, also nur auf diesem Gefechtsfeld mit taktischen Atomwaffen. Und die dritte Stufe dieser Triade wäre dann der Schlagabtausch zwischen den USA und der Sowjetunion gewesen, wo sich die beiden Großmächte. Also, und das schwebte über uns und ich wusste, dass der Frieden, der Wohlstand, die Freiheit, die wir 1973 hatten, dass das so was Fragiles war, dass wir wirklich, wie gesagt, auf einer riesigen Mine getanzt haben und das einfach nicht wahrgenommen haben. Und bis heute ist ja auch so, dass die meisten Menschen dieser Republik das gar nicht gewusst haben, heute nicht einmal mehr wissen. Und ich selber frage mich manchmal auch, habe ich es geträumt? Weil man findet eigentlich nichts. Aber ich habe damals in dieser Verwendung diese Arbeitsplatzbeschreibung, die ich hatte, die war ja geheim auch, die habe ich auf diesem geheimen Befehlspapier mir abgetippt auf der Rückseite und versteckt. Und wenn ich jetzt Zweifel habe, dann gehe ich in meinen Schreibtisch, mache den auf und da finde ich meine Arbeitsplatzbeschreibung von damals, sodass ich weiß, dass es gestimmt hat. Also das war für mich, und ich sage, ich war 27, gerade dann 26, 27, für mich schon eine ganz schwierige Zeit, weil ich halt nicht drüber reden konnte. Und im gleichen Jahr 1973 ist diese Vorschrift da in die Truppe gelangt. Das ist die Führung im Gefecht, die Heeresdienstvorschrift 100-100. Und da ist in der Ziffer 333, da steht damals für den Einsatz der Atomsprengkörper, sind Atomsprengkörper freigegeben, so bestimmt ihre Wirkung maßgebend den Verlauf des Angriffs. Die Bewegung gepanzerter Kampftruppen können dann schneller und weiterräumiger verlaufen als sonst. Zunächst sind diejenigen Ziele zu bestimmen, die mit Atomsprengkörpern vernichtet werden können, um den feindlichen Widerstand vor allem an seiner stärksten Stelle schnell zu brechen und den Kampftruppen das rasche Eindringen in den Feind zu ermöglichen. Also das war die Doktrin der 1973 und das war für mich real. Und meine Verwendung, wie gesagt, für den Einsatzfall, hätte ich ja keine Befehle mehr vorbereiten müssen, sondern da hätte ich einen atomaren Sperrzug übernehmen müssen. Das heißt also 35 Bundeswehrsoldaten und einen Trupp Amerikaner mit den Atomsprengköpfen. Und die hätten wir da im Gefechtsfeld zur Detonation bringen müssen. Also Lebenserwartung für derartige Trupps oder für derartige Sperrzüge waren, soweit ich das später beim amerikanischen Logistiker gelesen habe, 3 Tage. Also da waren wir eigentlich dann immer, wurde immer klarer, dass das, was hier geplant wird, hier in Europa geplant wird für die Verteidigung, dass das keine Verteidigung ist, sondern Verteidigen, da will ich ja was bewahren, ich will ja was beschützen. Und da war mir klar, dass meine Rolle als Soldat nicht mehr tragbar ist, 1973, weil mit dieser Planung, mit dieser Kriegsplanung wird hier dieser mitteleuropäische Raum nachhaltig vernichtet. Und da fällt mir später, das habe ich leider erst viel später gefunden, den Aufruf von Thomas Mann an die Europäer. Thomas Mann hat also nach der Rückkehr aus seinem amerikanischen Exil einen Aufruf an die Europäer formuliert, den ich gern vorlesen möchte, der auch in die heutige Zeit recht gut reinpasst. Aber wir kommen da ja noch drauf. Aber jetzt passt er, glaube ich, auch ganz gut hierher. Europa als ökonomische Kolonie, militärische Basis, Glacis im zukünftigen Atomkreuzzug gegen Russland zu behandeln, als ein zwar antiquarisch interessantes und bereisenswertes Stück Erde, um dessen vollständigen Ruin man sich aber den Teufel scheren wird, wenn es um den Kampf um die Weltherrschaft geht. So, und in diesem Kampf um die Weltherrschaft, da sind wir ja immer noch mittendrin. Und wie gesagt, jetzt haben wir die Wahl in den USA gehabt. Der Joe Biden ist ein Vertreter dieser elitären Gruppierung in den USA. Da kommen wir ja noch im Verlauf des Gesprächs drauf. Und er wird das weiter beflügeln. Davon bin ich leider überzeugt.
Die Aussage von Thomas Mann ist aktueller denn je, auf jeden Fall.
Das kann man aber wirklich sagen, ja. Und kann nur hoffen, dass so viele Leute das zu Ohren bekommen, wie es eben nur möglich ist.
Herr Effenberger, das heißt, Ihrer Meinung nach ist was der Grund gewesen für die Gründung der NATO?
Die Gründung der NATO erfolgt ja erst 1949, aber bereits 1945, zum 1. Juli 1945, also da schwiegen hier in Europa die Waffen bereits seit dem 8. und 9. Mai, aber an der Pazifikfront wurde ja noch weiter gekämpft, bis September, bis Mitte September. Aber Churchill hatte ins Auge gefasst, am 1. Juli die Sowjetunion anzugreifen, hier in Europa, militärisch anzugreifen, und zwar mit der Operation Unthinkable, also das Undenkbare, das Undenkbare. Und bei diesem Angriff gegen Sowjetunion sollten auch unter anderem Wehrmachtsverbände eingesetzt werden, die in Norddeutschland nicht in Gefangenschaft überführt worden sind, sondern die hat Churchill unter Waffen gelassen. Und zugleich wurde die Nachfolgeregierung von Hitler unter Admiral Dönitz, die hat ihren Regierungssitz in Flensburg-Mürwik bekommen. Und zwar direkt neben dem britischen Hauptquartier. Also das war der ganz kurze Weg. Und hier sollte also am 1. Juli dieser Angriff gegen die Sowjetunion erfolgen. Stalin hat davon erfahren und hat dann ultimativ verlangt, die deutschen Wehrmachtsverbände sofort zu entwaffnen in Norddeutschland und die Nachfolgereichsregierung in Gefangenschaft zu überführen. Was dann am 23. Mai passiert ist. Also kam es nicht zur Operation Unthinkable, aber so weit geht das eigentlich zurück. Und der Generalstabschef, der diese Operation geplant hat, das war der Lord Ismay. Und mit Gründung der NATO 1949 im April haben wir einen Generalsekretär der NATO, das ist dieser Lord Ismay. Dann weiß man schon, welcher Geist und welche Gedanken bei der Gründung dieser NATO da mit involviert sind. Und ein halbes Jahr später, am 19. Dezember 1949, hat die NATO bzw. haben die USA den Kriegsplan Dropshot verabschiedet. Dropshot ist der umfassende atomare Vernichtungsschlag gegen die Sowjetunion. Und zwar im Jahr 1957. Das heißt, für diesen großen Krieg gegen die Sowjetunion musste ja noch erstmal das Hinterland hier in dem kriegszerstörten Europa, Westeuropa, aufgebaut werden. Dazu auch natürlich der Marshallplan, um die Wirtschaftskraft zu stärken, um einen Krieg führen zu können. Und und dann natürlich auch den Einsatz der Bundeswehr vorzubereiten, die dann ja 1955 aufgestellt worden ist, nicht im 1955, dann auch in die NATO übernommen wurde. Und 1957 wäre die Bundeswehr so weit gewesen, mit 12 Divisionen diesen Krieg zu unterstützen. Also das geht in diese ganze Planung einfach für mich also ganz konkret mit ein. Und ich sehe hier wirklich die Folge dieser Entwicklung der NATO. Also es war in meinen Augen nur scheinbar ein Verteidigungsbündnis. Es ging eigentlich letztendlich nur um die Zerstörung der Sowjetunion und jetzt geht es um die Zerstörung Russlands. Die Langzeitstrategiepapiere, die da Gültigkeit haben, das ist jetzt im Moment das Papier TRADOC, das heißt von Training and Doctrine Command. Das ist eine eigene Teilstreitkraft, wie Heerluftwaffe Marine so ungefähr, von einem Drei-Sterne-General geführt und mit sehr viel Gewicht, die diese Langzeitpapiere machen und direkt im Auftrag vom Präsidenten. Und das gültige Papier hat also die Kennziffer 525-3-1, ist also im Dezember 2014 in Kraft getreten, läuft immer so um die 10 Jahre. Und das ist die Anweisung für die amerikanischen Streitkräfte, sich vorzubereiten, die Bedrohung aus Russland und China abzubauen. Was heißt das im Klartext? Klartext heißt das, dass die amerikanischen Streitkräfte wohl keine Diplomaten oder Missionare oder technische Hilfswehr schicken werden, sondern das wird mit Waffen. Das erfolgt über einen Waffeneinsatz, denke ich mal. So, und da sollen die sich vorbereiten. Und wenn wir denken, im Dezember 2014, Obama war Präsident, Clinton war die Außenministerin und der Vizepräsident war Joe Biden. Also, und überschrieben ist diese Doktrin mit Win in a Complex World 2020 bis 2040. Und wir haben jetzt 2020. Also, ich denke, diese Doktrin sollte man unbedingt im Auge behalten, weil ich habe die Vorgängerdoktrin, die ist 1994 entwickelt worden, galt bis 2014, die ist mit Punkt und Komma umgesetzt worden. Aber alles, Punkt und Komma umgesetzt worden. Auch die Vorgänge in der Ukraine sind da vom Ablauf her, also zunächst Aufruhr schaffen, Krise, Konflikt, Krieg. Diese 4 Punkte sind da so festgeschrieben in dieser Doktrin 525-5. Und da ist meine Befürchtung, wenn diese Vorgängerdoktrin mit Punkt und Komma umgesetzt worden ist, besteht zumindest die Gefahr, dass die Nachfolgedoktrin auch umgesetzt wird. Und ich fürchte auch eigentlich, wenn ich die Vorgänge da verfolge, seit 2014 in der Ukraine, läuft das systematisch auf diese Kriegsvorbereitung aus. Noch reagiert Russland, also Putin, sehr besonnen, finde ich. Er lässt sich soweit nicht provozieren. Aber die Situation der vielen Manöver in dem Raum, im Vorfeld Russlands, seit 2015. Also ich glaube, 2015 hatten wir ganze Dutzend von Militärübungen. Ein Jahr später war diese große Anaconda, also das ist die große Wirkeschlange, wie der General Sherman nach dem amerikanischen Bürgerkrieg die Südstaaten verwüstet hat, wirklich verwüstet hat. Und dass man das Manöver und solche Namen gibt im Vorfeld Russlands, finde ich ja einfach für äußerst unangemessen. Und in diesem Jahr war ja oder ist geplant, Defender 2020, die größte Luftverlegung der USA, die es je nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Die wurde ja dank Corona etwas abgespeckt oder unterbrochen. Aber die Zielrichtung geht weiter und die ging auch unter Trump weiter. Darf man so nicht verhindern. Er hat also diese Manöver nicht weiter eingegrenzt. Also diese Manöver gingen weiter, das heißt, Militärgüter werden in Bremerhaven und in Antwerpen angelandet, dann entweder auf dem Landweg bis an die Ostflanke gebracht oder wie gesagt dann auch per Eisenbahntransporte und so weiter. Und das meiste alles sehr geheim. Da gibt es natürlich Eisenbahner, gerade in der ehemaligen DDR, die da Fotografien machen und die auch ins Netz stellen da von solchen Truppentransportern. Aber diese dauernde Anlieferung von Militärgütern seit 2015 ist wirklich erschreckend, ja. Und dann haben wir hier aber Politiker bei uns hier in Westeuropa, vor allem in der EU, die da fordern, dass für diese Militärs in Europa auch das Schengen-Abkommen gelten soll. Das heißt, die Freizügigkeit der Militärtransporte. Bisher ist es noch so, dass Militärtransporte, die aus Belgien oder Holland oder sonst wo hier ins Baltikum gehen, das muss alles angemeldet werden. Also sie wollen, dass das nicht angemeldet wird. Also das wäre wirklich der Schritt zur absoluten Eskalation, finde ich. Also wir sind da auf keinem guten Weg, fürchte ich mal. Und Und mit der Wahl von Biden könnte sich das noch weiter verschärfen.
Und was hätte es genau für Auswirkungen für Deutschland, wenn die Doktrin, die Sie beschrieben haben, eins zu eins letztendlich umgesetzt werden würde?
Wenn es dazu kommt und vor allem, wir haben, was mir bei den Manövern auffällt, ich bin ja Soldat genug, um so Manöver ja auch beurteilen zu können, was für eine Absicht sie haben, um die Soldaten auf eine kommende Situation vorzubereiten. Die macht man nicht, um Soldaten irgendwie zu unterhalten oder sich zu beschäftigen, sondern die haben einen realen Hintergrund, einen realen Hintergrund. Und dieser reale Hintergrund, ja vielleicht nochmal, um das zu betonen, dass das sehr real ist, was ich hier sage, am 29. September diesen Jahres hat der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, da könnte ich richtig zornig werden, wenn ich mich an diesen Artikel von ihm erinnere. Der hat also in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Folgendes überschrieben: Die anspruchsvollste Aufgabe der Bundeswehr, Schutz des Baltikums zu Wasser, zu Lande, zu Luft. Der hat da Folgendes in diesem Artikel geschrieben: Ja, das ist notwendig, der Einsatz der Bundeswehr, notwendig, weil es gibt auf der Welt zwei Großmächte, die den Weltfrieden stören. Zwei Großmächte, nämlich Russland und China, die den Weltfrieden stören. Das sagt ein deutscher Generalinspekteur. Also alleine, dass der sich so weit aus dem Fenster lehnen kann, also hier Politik zu machen, international, das ist ja nicht seine Aufgabe, meiner Ansicht nach. Und dann sagt er weiter, wie war das jetzt noch? Ja, früher war Deutschland Frontstaat in dem Kalten Krieg oder als es da zum Krieg gekommen wäre. Heute sind wir kein Frontstaat mehr. Wir sind jetzt Drehscheibe im rückwärtigen Raum. Aber dieser rückwärtige Raum ist natürlich genauso nuklearen Angriffen ausgesetzt. Das heißt also, wenn es zu dieser Auseinandersetzung kommt, die ja von bestimmten Kräften in den USA so gewollt ist, gezielt gewollt, dann wird das für West- und Mitteleuropa eine Katastrophe werden. Und für Deutschland natürlich eine ganz besondere, weil wir hier auch zunächst einmal die Pflicht zum inneren Frieden haben. Und in der Bundesrepublik liegen ja 4 Millionen Deutsche mit russischen Wurzeln oder Verbindungen nach Russland. Und vielleicht sind es noch mehr Menschen, die hier enge Beziehungen zu Russland haben, wie dem auch sei. Die würden ja in eine Lage versetzt werden, die unerträglich wäre. Einmal, wie dann die deutsche Bevölkerung im Kriegsfall gegen die angeblichen Russen vorgehen würden, nicht in jedem gleichen Spion wittern würden und so weiter. Also die Konsequenzen für den inneren Frieden, alleine das deshalb, wären eine Katastrophe für alle Beteiligten. Aber wie gesagt, bevorstehende Katastrophe, was an Vernichtungskraft da wäre, das würde das auch nochmal und bei Weitem übertreffen. Also, und deswegen kann man einfach nur sagen, also diese ganzen Kriegsplanungen müssen auf der Stelle aufhören. Es führt ja nicht zur Lösung von Problemen. Bisher Krieg, und das sage ich als Soldat, Kriege haben immer nur zu neuen Problemen geführt und wenn nicht alte Probleme verschärft, aber gelöst eigentlich nie. Und das mit einem gigantischen Aufwand an Kosten und an Leid für alle Menschen. Und deswegen... Ja, deswegen habe ich das auch geschrieben, muss ich immer ehrlich sagen, ja. Zumindest was den Teil, doch NATO und EU, weil die NATO ist ja ein Teil des Ganzen, das ist ja nicht zu trennen.